Carla, ich habe eine Frage an dich. Warst du dieses Jahr schon in einem See baden?
Nee, tatsächlich noch nicht. Aber jetzt, wo die Sonne scheint, da werde ich das wohl bald mal nachholen.
Das finde ich richtig gut. Bei mir in München, da wird Baden im Fluss schon ziemlich krass zelebriert. Sobald die ersten warmen Tage dann wirklich da sind, ist es direkt voll an der Isar. Überall wird gegrillt, ne, gepicknickt, Musik gehört, natürlich auch gebadet. Mir ist es da oft zu voll, aber es gibt ja auch viele Badeseen so im Umkreis und da bin ich im Sommer schon richtig gern. Vor allem natürlich, wenn der See auch sauber ist. Und da kommen wir tatsächlich auch schon zu der alles entscheidenden Frage für die Folge heute. Woher weiß ich denn überhaupt, wie gut die Wasserqualität in einem See oder eben in einem Fluss ist und worauf sollte ich dabei achten? Genau darüber sprechen wir heute. Ich bin Amadeus Banerjee und damit herzlich willkommen.
Explained. Was heißt das für mich?
Carla, du arbeitest wie ich in der Redaktion von web.de und GMX News und hast dich für diese Folge heute mit der Qualität unserer Badegewässer für uns beschäftigt. Vielleicht direkt zum Start. Klär uns auf. Was sind denn überhaupt Badegewässer? Was gehört da alles offiziell dazu?
Na klar. Also, Badegewässer sind Gewässer, bei denen die zuständige Behörde regelmäßig mit einer großen Zahl an Badenden rechnen muss. Dazu gehören zum Beispiel Seen und Flüsse, aber, und das haben die allermeisten, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm, gehören auch die Küsten von der Nord- und Ostsee dazu.
Krass. So, und wie das bei uns in Deutschland oder ja wahrscheinlich auch sogar auf EU-Ebene so üblich ist, lass mich raten, es gibt vermutlich strenge Regeln zur Überwachung der Wasserqualität.
Ja, da hast du natürlich recht. Es gibt eine europäische Richtlinie und über die habe ich auch mit Wolfgang Seiß gesprochen. Der ist nämlich Umweltingenieur und arbeitet am Kompetenzzentrum Wasser in Berlin. Und da leitet er die Gruppe Wasser- und Risikobewertung.
Es gibt eine europäische Badegewässerrichtlinie und die bewertet die Badegewässerqualität hauptsächlich anhand von zwei Indikatororganismen. Das sind die intestinalen Enterokokken und E. coli. Beides sind Bakterien, die fäkale Belastungen im Gewässer anzeigen. Und wenn eben es fäkale Belastungen gibt, ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass eben dort auch Krankheitserreger zu erwarten sind, die dann zu Infektionen führen können. Da sprechen wir vor allem von Durchfallerkrankungen, Ohrinfektionen, Augeninfektionen oder eben Wundinfektionen.
Für die Überprüfung der Badegewässer sind die Gesundheitsämter zuständig. Und die entnehmen von so Mitte Mai bis Mitte September regelmäßig Gewässerproben und untersuchen die dann.
Also ich muss dir sagen, an dieser Stelle, gerade auch als wir den Experten gehört haben, fäkale Belastungen in Gewässern. Uah, also ein bisschen eklig klingt das schon. Woher kommen diese Fäkalien denn überhaupt?
Ach so, ja. Also da erstmal Entwarnung. Vor allem kommen die von Tieren. Und um es mal ganz konkret zu machen, vor allem von Vögeln. Du kennst es ja bestimmt, manchmal landen so ganze Schwärme von Wildgänsen am Ufer. Und dann machen die da natürlich auch hin. So, das kann schon zum Problem werden. Es können auch Fäkalien von Menschen ins Wasser gelangen. Das ist nicht unmöglich, aber dazu hören wir nochmal Wolfgang Seiß.
Also es gibt sozusagen Kanalisationssysteme, wo das Regenwasser und das häusliche Schmutzwasser in denselben Kanal laufen. Und wenn es eben dann zu Starkregenereignissen kommt und die Kanalisation dieses Wasser nicht mehr aufnehmen kann, wird entlastet ins Gewässer. Und so kann es dann zu hohen Belastungen an Fäkalien im Gewässer kommen, die dann auch ein Gesundheitsrisiko darstellen.
Also so eine Mischwasserkanalisation kann Probleme mit sich bringen. Wolfgang Seiß hat aber auch gesagt, dass die Kommunen grundsätzlich sehr viel tun, damit die Belastung in den Gewässern nicht so hoch ist und vermieden wird.
Zum Beispiel durch zusätzliche Regenwasserbewirtschaftungsmaßnahmen, also dass man eben versucht, zum Beispiel durch Versickerung oder Gründächer zu verhindern, dass das Regenwasser überhaupt in die Kanalisation eingetragen wird.
Okay, ergibt natürlich Sinn, ne? Wenn das Regenwasser gar nicht in die Kanalisation gelangt, dann läuft die auch nicht so schnell über. Was wird denn abgesehen davon noch getan, um die Belastungen für die Gewässer so ein bisschen in Grenzen zu halten?
Also es gibt da auch Kanalisationssysteme, wo das Schmutzwasser von den Häusern und das Regenwasser in so getrennte Rohre abgeführt wird. Und dann wird das Regenwasser teilweise nachbehandelt, bevor es dann in die Gewässer eingeleitet wird. Das ist gut, weil in dem Regenwasser befindet sich ja auch so ziemlich alles, was auf der Straße lag. Also kannst du dir vorstellen, Hundekot oder Vogelkot von den Dächern, Zigarettenstummel.
Ja, okay. Vielen Dank für die tollen Beispiele. Ich kann es mir bildlich vorstellen.
Genau, und gute Kläranlagen helfen natürlich auch dabei, die bakterielle Belastung zu verringern, weil das Wasser aus den Kläranlagen wird ja dann in die Flüsse eingeleitet. Und zum Beispiel in Bayern gab es Anfang der 2000er eine Modernisierung von den Klärwerken und die hat dazu beigetragen, dass die Bakterienbelastung in der Isar drastisch gesunken ist.
Also gut für mich und alle anderen, die hier in München leben zumindest.
Ja, genau. Es gibt auch noch mehr Möglichkeiten, wie es zu den Verunreinigungen kommen kann. Also zum Beispiel, wenn Düngemittel oder Pflanzenschutzmittel aus der Landwirtschaft in unsere Gewässer gelangen.
Okay, Carla, ich muss sagen, wir haben bis zu diesem Punkt jetzt sehr viel über Dreck, über Fäkalien, ja, auch sogar über Krankheiten gesprochen. Wenn es da jetzt so eine strenge Richtlinie gibt, dann muss es ja auch eigentlich positive Aspekte an dem Thema geben, oder?
Ja, absolut. Zum Glück. Lass uns gerne mal über die positiveren Sachen reden. Zum Beispiel, über 90% aller Badegewässer in Deutschland haben eine gute und die meisten sogar eine ausgezeichnete Wasserqualität.
Okay, also 90%, das klingt echt beruhigend an dieser Stelle. Heißt also für mich im Prinzip für uns alle, ja, wir können in den allermeisten Gewässern draußen ohne riesige Angst vor eben Fäkalien oder Krankheiten schwimmen gehen oder uns halt jetzt zumindest beim Sommer ein bisschen abkühlen und planschen.
Ja, ganz genau so ist es auch. Und ich glaube, an der Stelle lohnt es sich vielleicht mal generell auf ein paar Fakten zu dem Thema zu schauen. Hier die wichtigsten Fakten zur Wasserqualität der Badegewässer in Deutschland. In Deutschland gibt es rund 2000 offizielle Badegewässer. 98% der Badegewässer in Deutschland erfüllen die Qualitätsanforderungen der EU-Badegewässerrichtlinie. Fast 91% bekommen sogar die beste Note ausgezeichnet. Im europäischen Vergleich ist Deutschland auf Platz 8 der Länder mit der höchsten Badegewässerqualität. Die ersten Plätze belegen Zypern, Bulgarien und Griechenland.
Also, wir halten an dieser Stelle mal kurz fest. 9 von 10 Seen und Flüssen sind in einem richtig geilen Zustand. Alles spitze, alles tippitoppi. Aber jetzt ist natürlich die große Frage: Was ist denn, wenn ich bei diesem einen von 10 Gewässern wohne? Woher weiß ich denn dann überhaupt, dass dieser Fluss oder dieser See bei mir um die Ecke zu den Guten oder eben auch nicht zu den Guten gehört?
Ja, das ist eine absolut berechtigte Frage. Und das Tolle ist, es gibt eine Online-Karte für ganz Deutschland und zwar von der Bundesanstalt für Gewässerkunde. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und auf den Websites der einzelnen Bundesländer kann man sich auch informieren.
Krass. Okay, also, das ist ja eigentlich schon mal wirklich praktisch. Heißt, vor dem nächsten Ausflug einfach kurz mal auf diese Karte online schauen und schon weiß ich Bescheid, ob ich safe bin oder am nächsten Tag womöglich krank im Bett lieg.
Ja, genau. Und da lohnt sich das dann natürlich auf jeden Fall, bevor man krank im Bett liegt. Zum Beispiel sind wir früher als Teenies in Hamburg nach der Schule oft in der Alster geschwommen. Und da hat auf jeden Fall niemand gecheckt, ob das jetzt klar geht oder nicht. Und wenn man dann aus dem Wasser wieder rauskam, hatte man so schwarze Dreckschlieren an sich. Mir war das damals relativ egal, aber meine Mutter fand das wirklich gar nicht lustig. Jetzt im Nachhinein finde ich es auch eher ein bisschen eklig. Und ob das so gesund war, weiß ich auch nicht so genau. Aber was auch echt wichtig ist zu erwähnen, du kannst dir auf der Karte zwar einen guten allgemeinen Überblick verschaffen, aber es ist nicht immer alles top aktuell, was du da findest. Dazu hören wir nochmal Wolfgang Seiß.
Was man zur allgemeinen Einstufung der Badegewässerqualität schon dazu sagen muss, ist, dass die Badegewässerqualität sich immer aus einer Auswertung der Messwerte der letzten 4 Jahre bezieht und auch eine Messung für zum Beispiel E. coli oder intestinale Enterokokken dauert 1 bis 2 Tage, bis das Messergebnis da ist. Deswegen bekommt man sozusagen die Information, wie war die Wasserqualität vorgestern. Das bedeutet, die kommunizierte Wasserqualität beschreibt die grundsätzliche Wasserqualität an einem Gewässer. Und es kann aber auch nach Starkregen oder auch Überflutungssituationen auch zu Belastungen kommen, die dann trotzdem in dieser Wasserqualität nicht abgebildet werden. Das bedeutet, man sollte schon auch zusätzliche Informationsquellen, die von den Behörden bereitgestellt werden, mit im Auge behalten.
Wichtiger Punkt auf jeden Fall. Heißt also, die Karte online gibt mir schon mal einen groben Überblick, aber im Detail kann es dann halt auch mal anders aussehen. Ich meine, solche Bakterien sind halt auch nicht so easy vorhersehbar, ne?
Ja, voll, das haben Bakterien leider so an sich. Es gibt ja auch immer mal wieder so Berichte über Blaualgen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal mitbekommen hast. Erstmal, kleiner Funfact, das sind gar keine Algen, sondern halt auch Bakterien. Deswegen passt das gerade ganz gut an der Stelle. Mhm. Dass die aber im Gewässer vorkommen, ist total normal und natürlich. Aber unter ganz bestimmten Umständen können die sich halt massenhaft vermehren. Und dann werden sie zum Gesundheitsrisiko, denn sie produzieren Gifte.
Blaualgen, also ich finde, der Name klingt erstmal voll harmlos, jetzt gar nicht nach großer Gesundheitsgefahr. Aber in Wahrheit sind diese Blaualgen ja schon ziemlich großes Problem für unsere Badegewässer. Es sind ja auch schon Hunde gestorben, nachdem sie eben Wasser getrunken haben, in dem Blaualgen drin waren. Heißt, im Umkehrschluss, Hunde also am besten auch jetzt nicht überall direkt ins Wasser springen lassen, oder?
Ja, genau. Und Menschen kriegen davon meistens Hautausschlag. Blöd ist es auch, wenn man immer mal wieder Wasser schluckt. Da muss man ein bisschen aufpassen, vor allem bei Kindern. Weil wenn es zu viel ist, kann das auch leberschädigend sein, hat Wolfgang Seiß gesagt. Aber das Gute ist, eine hohe Blaualgenbelastung kann man meistens ganz gut sehen.
Wenn es wirklich zu diesen sichtbaren Massenvermehrungen kommt, sind es dann teilweise wirklich so sehr charakteristisch giftgrüne Matten und Schlieren, die man dann oft ganz gut erkennen kann. Es gibt so die Faustregel, dass wenn man knietief ins Wasser geht und seine Füße nicht mehr sieht, dann sollte man das Gewässer vielleicht vermeiden an dem Tag.
Genau, das ist ein ganz guter Tipp und bedeutet für uns also einfach die Augen mal aufmachen, nicht irgendwo ins Wasser rennen, ohne zu gucken. Und wenn es vielleicht auf 50 Meter Entfernung schon dreckig aussieht, dann würde ich da auch nicht reinspringen.
Okay, ja, verständlich. Ich muss ja auch dazu sagen, das würde ich mich sowieso nicht trauen, weil ich habe da immer so Panik, wenn ich da nicht einigermaßen eine freie Sicht auch nach unten so habe, was unter meinen Füßen liegt. Ich denke immer direkt, Hilfe, was ist, wenn da jetzt voll die ekligen Tiere rumschwimmen und ich die nicht sehe? Also, nee.
Ja, das kenne ich so gut, das geht mir auch immer so. Und selbst wenn da keine Tiere rumfleuchen, dann ja vielleicht andere Bakterien. Hast du schon mal von Vibrionen gehört?
Nee.
Das sind Bakterien, die sich im Salzwasser wohlfühlen, also vor allem in der Ostsee. Und wenn das Wasser über 20 Grad warm ist. Und Achtung, das wird jetzt noch mal ein bisschen heftig, aber diese Vibrionen können zu sehr, sehr starken Wundinfektionen führen. Und es kann sogar passieren, dass große Teile von den Wunden entfernt werden müssen oder sogar noch schlimmer, Gliedmaßen amputiert werden müssen.
Boah, ey, Carla, ich sag dir ehrlich, ich bin gerade echt ein bisschen geschockt. Ich habe bis zum heutigen Tag nie verstanden, warum immer mal wieder an einem Ufer draußen in der Natur Baden verboten steht. Aber nach diesen ganzen Horrorszenarien von dir hier ergibt es ehrlicherweise immer mehr Sinn. Ich muss ja teilweise echt Angst um mein Leben haben gefühlt und um das Leben meiner Hunde ja sowieso. Also wahrscheinlich ist es ja echt am besten, wenn ich gar nicht mehr baden gehe.
Nee, also ich verstehe, dass man da Panik bekommt, wenn man das alles hört. Und generell sollte man sich einfach merken, wenn man offene Wunden hat, vielleicht lieber nicht baden gehen. Und ältere Menschen und auch Menschen mit einem geschwächten Immunsystem, die sollten sich einfach vorher besonders gut über die Gewässerqualität informieren. Aber um jetzt hier auch mal keine Panik zu machen, solche schlimmen Sachen kommen auch wirklich super selten vor.
Ey, voll gut, dass wir darüber gesprochen haben. Gerade jetzt ja auch zum Start der Badesaison. Vibrionen, ich persönlich hatte die überhaupt nicht auf dem Schirm. Und du hattest ja gerade jetzt gesagt, diese Vibrionen, die fühlen sich besonders dann wohl, wenn es richtig schön warm ist. Fällt mir natürlich direkt hier Thema Klimawandel ein, ne? Es wird ja tendenziell immer wärmer gerade. Steigt dadurch dann nicht auch das Risiko für belastete Badegewässer?
Ja, genau, das kann man schon so sagen. Das liegt aber auch zum Beispiel daran, dass es viel öfter Starkregen gibt. Und dadurch kann dann die Kanalisation überlaufen und damit wären wir dann wieder bei den Fäkalien vom Anfang.
Na toll. Also, Klimawandel eindämmen. Das wäre dann vermutlich mal eine gute Idee für saubere Gewässer. Ist jetzt nicht unbedingt was, was man so komplett in der eigenen Hand hat. Gibt es dann andere Sachen, die wir selbst machen können?
Also ich sag mal so, generell sind die Badegewässer natürlich auch Teil des großen Ganzen. Und wir als Einzelpersonen haben bei so großen Dingen ja oft gar nicht unbedingt einen Einfluss darauf. Aber unser Experte Wolfgang Seiß hat tatsächlich noch einen ganz guten Alltagstipp dabei.
Man kann zunächst die Toiletten benutzen, falls vorhanden. Man kann zusätzlich darauf achten, seinen Müll mitzunehmen. Das ist, glaube ich, auch wichtig, weil auch dann eben der ganze Unrat und Müll, wenn es regnet, dann auch in die Gewässer geschwemmt wird. Und das, denke ich, sind eigentlich die zwei Hauptmaßnahmen.
Gut, dass er das mal so deutlich gesagt hat an dieser Stelle. Ich meine, unter uns, Carla, sollte ja wirklich für jeden eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Aber bitte, so, hier haben wir es jetzt auch nochmal schwarz auf weiß in aller Deutlichkeit von einem ausgewiesenen Experten gehört. Trotzdem die Frage an dich, hast du jetzt noch überhaupt Lust, baden zu gehen in unseren tollen Badegewässern?
Ja, ich habe ja leider nicht so viel Glück wie du, dass ich direkt an so einem super sauberen Gewässer wohne, weil die Spree, die ist dann doch eher nichts fürs schnelle Abkühlen. Aber ich habe mal auf der Karte schon nachgeschaut und alle Badeseen auch rund um Berlin haben eine ausgezeichnete Qualität. Also ich denke mal, da werde ich bald mal eine Radtour an den Schlachtensee zum Beispiel machen. Also Leute, genießt den Sommer, nehmt euren Müll mit, egal wo ihr seid. Und bitte dran denken, wenn ihr zu einer Risikogruppe gehört, informiert euch über die Gewässerqualität.
Definitiv. Uns ist hier an dieser Stelle auch einfach nochmal wichtig zu sagen, wir haben uns ganz bewusst jetzt auf einen Aspekt fokussiert und konzentriert und eben ganz speziell über die Wasserqualität gesprochen. Es gibt an Badeseen und Flüssen natürlich auch noch ganz andere Gefahren. Strömungen, zu wenig Ausdauer und so weiter. Da gibt's ganz verschiedene Gefahren, also von daher bleibt vielleicht am besten generell ein bisschen aufmerksam. Aber vor allem, und das ist, glaube ich, am wichtigsten, genießt die Zeit am See oder Fluss da draußen und freut euch einfach auf dieses ganz viele saubere Wasser in unseren Badegewässern. Danke, Carla, für die wichtigen Infos.
Na klar, sehr gern.
Und damit sind wir auch schon am Ende unserer vierten Folge. Wenn euch diese Folge von Explained gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung. Und am besten gleich auch über ein Abo. Und wenn ihr Feedback mit uns teilen möchtet oder noch mehr zu einem bestimmten Thema erfahren wollt, das euch interessiert, dann meldet euch sehr gerne bei uns. Unseren Kontakt, den findet ihr in den Shownotes. In unserer nächsten Episode, da geht es um Beziehungsprobleme im Urlaub und wie man damit am besten umgeht. Also, hört gerne wieder rein. Bis zum nächsten Mal.
Explained. Was heißt das für mich? Ist ein Podcast von GMX und wird produziert von Pool Artists.